Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass dein Geist in jedem Einzelnen wirkt. Und so möchte ich darum bitten, dass du jetzt auch dabei bist, dass du das, was gesagt wird, in der richtigen Form filterst, dass es nur von dir kommt und dass es auch in die Herzen reingeht. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns ansteckst mit deinem Feuer, Herr. Dass wir eine Erwartungshaltung haben, dass du in unserer Mitte wirkst, dass du regierst, dass du uns selber neu gestaltest, dass du uns immer wieder neu anrührst und aufdeckst, was nicht in Ordnung ist. Herr, es ist nicht, um uns runterzudrücken, sondern um uns richtiges Leben zu geben. Hab Dank dafür. Amen. Endlich leben, das wünscht man sich so durchaus manchmal. Der Harald weiß es, bei mir in der Firma, als ich so noch bei Unix mit zugange war, da hat man so einen Slogan eingegeben und ich habe bei mir eingegeben, Rentnerlehrling, Rentnergeselle, Rentnermeister, Rentner. Das war so mein endlich leben. Und in der Firma wissen sie auch, dass ich meine Jahreszahlen ganz schön runterzähle und jedes Mal beim Geburtstag laut schreie. Also endlich leben, ist das wirklich etwas, was nur in der Zukunft ist oder kann es auch mal wirklich im aktuellen Leben sein? Darum geht es eigentlich, denn ich möchte euch so ein Stück weit motivieren für die 2 Monate, die vor uns liegen. Wir stehen ja am Anfang des Jahres und das ist so die Zeit der guten Vorsätze. Bei euch natürlich nie, bei mir vielleicht jetzt auch nicht mehr, vielleicht war es früher etwas öfter, aber das ist so diese typische Zeit, da macht man einen Vorsatz. Und die meisten überleben das ja nicht. Und die, ich würde mal sagen, der größere Teil auch nicht den ersten Monat. Aber es ist immer gut, einen guten Vorsatz gehabt zu haben. Gute Vorsätze, woher kommt das eigentlich? Man merkt, irgendwo ist eigentlich eine Veränderung sinnvoll. Da muss etwas anders werden. Man wünscht es sich und deswegen macht man einen guten Vorsatz. Schön, wenn man ihn umsetzen kann. Aber nicht nur am Jahresanfang sind diese Vorsätze da. Es gibt auch durchaus über das ganze Jahr hinweg Dinge, die ich mir vornehme, für richtig halte und wo ich merke, da möchte ich mich von lösen. Es gibt Dinge, da sage ich, das soll wirklich neu werden. Und ich mache mich dran, aber handelt schließlich doch ganz anders, weil ich es einfach nicht packe, das umzusetzen, was ich mir da vornehme. Ich weiß nicht, ob sich jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere da drin wiederfinden kann. Ich weiß, dass ich mir eigentlich etwas nicht leisten kann, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und komischerweise ist es dann plötzlich doch eine Einkaufstasche. Oder eigentlich wollte ich aufhören, aber die Zigarette ist plötzlich angegangen. Eine Sache, die ich gut kenne. Eigentlich sollte die Schokolade mal zubleiben und der Kuchen auch auf dem Teller, aber irgendwie ist die dann hinterher leer und der Teller ist auch schon in der Spülmaschine, weil nichts mehr drauf ist. Oder das, wem geht es so, dass man weiß, morgen muss ich ganz früh raus und man kommt ganz schön spät ins Bett oder sehr früh, je nachdem. Oder man weiß, in dieser Situation sollte ich eigentlich mal selbstlos sein und freundlich. Und ich bin unfreundlich und kurz angebunden. Ich glaube, solche Situationen kennt jeder von uns. Und der Paulus, der ist da nicht so an der Oberfläche geblieben, sondern wesentlich tiefer reingegangen. Der schreibt an die Gemeinde in Rom, diesen Zwiespalt, den schildert er den ganz deutlich und kräftig. Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Und etwas darunter, wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, was wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Dieser Zwiespalt gilt für alle Menschen, Christen und Nichtchristen. Wir haben immer wieder aufs Neue Entscheidungen zu treffen zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch. Und immer wieder stehen wir in der Versuchung, doch das zu tun, was wir eigentlich nicht tun wollten. Oder haben nicht die Kraft dazu, das wirklich so umzusetzen. Jeder Mensch wurde und wird schuldig. Ich gehöre dazu und fall darunter. Du gehörst dazu und du fällst auch darunter. Egal, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es ist ein Fakt. Ich habe schon andere Menschen verletzt. Und andere Menschen haben mich verletzt. Und du hast genauso schon Menschen verletzt. Und du selbst bist verletzt worden. Alle haben schon Beziehungen belastet, vielleicht auch mal kaputt gemacht. Und jeder von uns hat das auch selber erfahren und darunter gelitten. Und wir alle sind in der Situation, dass wir Vergebung brauchen, dass wir aber auch Veränderung, und zwar langfristige Veränderung, die Bestand hat, benötigen in unserem Leben. Wir wollen nicht immer in die gleichen Fallen, in die gleichen Abhängigkeiten und Gewohnheiten reinfallen. Es gibt so viel Kaputtes in unserem Leben, in unserer Umgebung, genauso wie in unserem eigenen Leben. Depressionen, Ängste, Verwürfnisse, Groll, Bitterkeit. Und da gibt es dann einen so einen richtig doofen Spruch. Der wird aber so häufig gesagt, dass es manchmal so glatt runtergeht. Die Zeit heilt alle Wunden. Das ist Bullshit. Das geht nicht. Die Zeit heilt nicht, die Zeit macht kaputt. Die Zeit zementiert den Groll. Die Zeit zementiert meine Unversöhnlichkeit. Und es ist so wichtig, dass man an dem Thema dranbleibt. Jeder braucht Genesung. Genesung ist nicht eine schnelle Heilung, sondern ist ein Prozess. Und wir brauchen Hilfe dabei. Paulus schreit das praktisch so richtig raus hinterher in dem Kapitel und sagt, ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung, diesem Hin und Her? Paulus weiß, dass dieses Hin und Her gerissen sein, dieses Versagen, das Nicht-Tun, was eigentlich dran wäre, das schlechte Gewissen, all das, was ich so versteckt mit mir rumschleppe, das zieht einen runter, macht unglücklich. Aber er weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Jesus da raushilft. Und so schließt er die Beschreibung dieses inneren Kampfes dann auch ab mit dem Ausruf, Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Nun diene also ich, ein und derselbe Mensch, mit meinem bewussten Streben dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern dem Gesetz der Sünde. Jesus befreit wirklich davon, diesem Hin- und Hergerissen sein, schutzlos ausgeliefert zu sein. Es gibt Hilfe. Die Bibel sagt nicht, dass wir da rausgenommen sind. Die Bibel sagt, dass Jesus uns hilft, dem nicht schutzlos ausgesetzt zu sein. Und genau um dieses Thema wird es in den 2 Monaten gehen, vom 7. Februar bis zum 28. März. Denn Jesus selbst hat einen ganz starken Kontrapunkt gegen dieses Unglücklichsein gesetzt. Als er seine Bergpredigt begonnen hat, eigentlich die bekannteste, die uns in der Bibel so überliefert wird, da hat er gleich am Anfang so einen ganz starken Block gesetzt. Er gibt nämlich eine Auflistung von Tipps zu einem glücklichen Leben. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und so weiter. Wir wollen uns in den 8 Wochen Zeit nehmen, nicht einfach drüber wegzuhuschen, sondern mal reinzutauchen. Was heißt es denn, arm im Geist oder trauernd? Diese Seligpreisung, die wird so oft leider abgetan als eine Jenseitsvertröstung. Und das ist es überhaupt nicht. Sie wird im Jenseits ihre Vollendung finden. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das etwas ist, was für unsere eigene Notsituation und für unsere eigene Lebenssituation Bedeutung hat und Eintritt. Jesus hat nicht gesagt, glücklich werden einmal sein irgendwann. Nein, glücklich. Freut euch. Jesus sieht die Hoffnungslosigkeit und die Enttäuschung und die Not bei den Leuten. Wenn man in den Text reinschaut, wird man sehen, direkt vorher hat er viele geheilt. Und als Reaktion darauf kamen noch mehr Kranke. Und es wird berichtet, an allerlei Krankheiten und Beschwerden haben sie gelitten. Es waren Besessene, es waren Epileptiker dabei, es waren Gelähmte und er machte sie gesund. Jesus wusste um die Notsituation, das Leid, was ihm da gegenübersteht. Und er sagt, ich sage euch jetzt den Weg zu einem glücklichen Leben. Jesus wusste, mit wem er es da zu tun hatte. Und er hat es trotzdem genau so gesagt. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit kein bisschen anders leben und keine andere Situation haben. Es ist so viel Kaputtes in unserem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Hilfe. Es ist so viel Verstrittenes, so viel an Enttäuschung, Entmutigung, zerrissene Beziehungen, Unversöhnlichkeit, Groll. Das ist so ein Krebsgeschwür, das um sich greift. Krankheiten, die oft, ja wirklich so oft, seelischen Hintergrund haben, wo die Ärzte vielleicht an der Oberfläche, an den Auswirkungen rumdoktern können. Aber das andere sitzt irgendwo in der Seele. Jesu Botschaft, ich sage euch den Weg zu einem befreiten, glücklichen Leben, ist heute genauso wichtig und dran wie damals. Und das gilt sowohl für uns, die wir uns für Christus entschieden haben, als für Leute, die mit Christus momentan noch nichts anfangen können. Das gilt für jeden. Und deswegen möchte ich Mut machen, diese 50 Tage, die da vor uns liegen, vom 7. Februar bis zum 28. März, wirklich anzugehen und von Jesus konkretes Reden in das eigene Leben zu erwarten, in die eigene Situation. Ich möchte auch Mut machen, dass die Kleingruppen, die wir haben, dieses Thema aufgreifen, dass sie sich da einklinken und mitmachen. Und wenn jemand noch keine Kleingruppe gefunden hat, dass er sich einer Kleingruppe anschließt. Erwin, bist du hier? Erwin, ansonsten könnt ihr mich, ach, der Erwin ist unten. Ihr könnt euch an Erwin oder an mich oder an Klaus Heinrich wenden, wenn ihr noch keine Kleingruppe habt. Es werden extra sehr wahrscheinlich zwei Kleingruppen aufgemacht, damit jeder einen Platz findet. Aber es ist so wichtig, dass man sich einklinken lässt in das gemeinsame Miteinander, um an dem Thema zu arbeiten. Nehmt auch die Chance, Leute einzuladen, Freunde, Bekannte. Wir machen extra am 7. Februar, am Starttag und am 7. März einen Gottesdienst Plus, wo wir dann auch noch gemeinsam essen können, wo man seine Gesellschaftsspiele mitbringen kann, damit man Gemeinschaft miteinander hat und einen gemeinsamen Start hat. Ladet ein. Die Themenreihe wird sich an den Seligpreisungen orientieren. Einmal, Freiheit beginnt. Ich brauche mir nichts mehr vorzumachen. Ich kann eingestehen, dass ich dies und jenes einfach nicht mehr packe. Hoffnung trägt. Ich kann neue Kraft bekommen, denn ich erkenne, dass ich mein Leben Jesus anvertrauen kann. Vergangenheit bewältigen. Ich muss mich nicht mehr kaputt machen lassen. Ich kann einen befreiten Umgang mit Schuld leben. Das ist ganz wichtig. Das fehlt in unserer Gesellschaft. Oder Lebensbilanz ohne Angst. Ich darf neu anfangen. Ich kann ehrlich sein vor mir selber. Ich brauche mir nichts mehr in der Tasche lügen. Ich kann ehrlich sein vor Gott. Und ich kann auch ehrlich sein untereinander. Veränderung ist möglich. Ich kann Schwächen bewältigen. Ich brauche nicht mehr bleiben, wie ich bin. Langfristige dauerhafte Veränderung ist möglich. Beziehung leben. Ich kann mit meinen Mitmenschen befreit umgehen. Ich kann aktiver Friedensstifter werden im Namen Jesu. Und was ganz wichtig ist, Rückfälle verhindern. Es ist ja toll, wenn man angefangen hat, wenn man etwas begonnen hat. Aber wie bleibe ich denn da drin stabil? Und Leben weitergeben. Ich lasse andere aus meinen Fehlern lernen. Ihr könnt sehen, das sind alles Themen, die sehr direkt und konkret werden. hoffentlich. Denn dann gehen sie unter die Haut, dann können sie was bewirken. Deswegen betet darum, dass eine Öffnung, eine Offenheit bei uns da ist, diese Themen an uns ranzulassen, Gott wirken zu lassen. Es gibt ein paar Fragen. Warum denn 8 Wochen Gottesdienst, Kleingruppen, Andachtsheft zu dem Thema? Warum 8 Wochen? Es wäre schön, wenn ein Veränderungsprozess einsetzen würde. Veränderungsprozesse, wo man eine Gewohnheit, ein Verhaltensmuster ablegt und ein neues annimmt, die dauern bei Menschen typischerweise mindestens 6 bis 8 Wochen. Deswegen werden auch Kuren erstmal auf 6 Wochen ausgestellt und in vielen Fällen wird eine Verlängerung gegeben. Das braucht seine Zeit und es ist wichtig, dass man da dran bleibt. Es ist einfach gut und wichtig, dass wir uns diese Zeit für die wichtigen Themen auch wirklich nehmen. Aber reicht es denn nicht, wenn man es einfach nur im Gottesdienst hört und dann eigentlich so mitnimmt, aber in der eigenen Kleingruppe habe ich momentan so ein tolles Thema drauf oder ich habe so ein tolles Andachtsbuch, warum sollte ich mich denn da einklinken? Sicherlich, im Gottesdienst werden die Themen geöffnet. Aber richtig in die Tiefe, ins Konkrete, geht es erst in der persönlichen Auseinandersetzung damit, ins Übertragen, ins eigene Leben, in dem drüber sprechen, in der Kleingruppe. Welche Erfahrung mache ich denn damit? Die NASA, die hat mal festgestellt, dass wenn einer nur zuhört, dass das, was man da gehört hat, auf 5 bis 10% eingeschränkt wird. Der Rest ist verloren, vergessen. Ich finde das wahnsinnig deprimierend für Pastoren. Gut, dass ich keiner bin. Aber ich finde es deswegen gut, dass der Klaus Heinrich in der letzten Zeit immer diese kleinen Merkzettel verteilt. Denn es ist auch nachgewiesen, wenn man da so bei den wichtigen Stellen Lücken lässt und die Leute sich bemühen, mal einen Stift zu nehmen und da was einzutragen, dann wird 5 bis 10% plötzlich zu fast 20%. Und wenn man dann noch den Zettel in die Bibel reinlegt und zwischendurch mal drauf guckt, was war mir Sonntag so wichtig geworden, dann kann das sogar noch auf 30, 40, 50% hochschnellen. Finde ich einfach eine gute Sache. Aber weil wir so vergesslich sind, deswegen ist es wichtig, dass wir dranbleiben und nicht denken, ach, jetzt war ein Gottesdienst, in 7 Tagen ist ja wieder einer. Ihr esst doch auch nicht nur einen Tag und macht 6 Tage Fasten, oder? Also da bleibt man dran. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das als Einheit sehen, Gottesdienst, Kleingruppen und persönliche stille Zeit. Jeder Mensch nimmt Inhalte anders auf. Der eine durchs Hören, der andere durchs Sehen. Mein Bruder hat die ganzen Sachen in der Schule immer durch Schlafen aufgenommen und ich musste büffeln. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, der hat es ganz anders gemacht als ich. Dann gibt es andere, die müssen es selber aussprechen, wie im Hauskreis sagen, ich finde das und das ist doch eigentlich wichtig und das sollte doch berücksichtigt werden. Und ab dem Moment macht es Klack und sie haben es. Oder manche in der Umsetzung. Und der Hauskreis, die Kleingruppe ist genau der Kreis, wo das so als Mix lebendig wird. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man sich in der persönlichen stillen Zeit mit Jesus darüber unterhält, was ist denn da jetzt das Thema? Und jeder Teilnehmer kriegt so ein schönes Andachtsheft. Das ist für jeden Tag auf 2 Seiten Impuls, Anregung zu dem Thema. Wenn man das dann mitnimmt in den Tag, dann fängt es an zu leben. Und wenn man das dann in die Kleingruppe reinbringt und darüber spricht, sich austauscht, dann wird es griffig, dann wird es lebensnah, worüber man da redet. Es kommt aus der Theorie raus. Deswegen ist es wichtig, dass man Gottesdienst, Kleingruppe und persönliche stille Zeit vielleicht mal 2 Monate lang darauf ausrichtet, auf dieses Thema und Heilung, Genesung erfährt. Wir brauchen gegenseitige Unterstützung, damit wir diese Befreiung, diese Genesung von Verletzungen, komplexen Gewohnheiten erleben. Zum Schluss 3 Punkte, die an der Themenreihe für mich eigentlich sehr wesentlich sind, jetzt sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinde. Es geht hier nicht um irgendeine neue Therapie, die irgendwelche Menschen entwickelt haben, sondern es beruht auf Jesu Antwort, auf das Leiden und die Not der Menschen um ihn herum. Darauf beruht das Ganze. Es setzt dort an, wo Menschen erkennen, dass sie arm sind vor Gott. Arm sein vor Gott heißt, ich erkenne, ich bin nicht Gott. Für andere ist es manchmal immer eigentlich sehr logisch, aber manche Leute leben, als wenn sie Gott wären. Und arm sein vor Gott heißt, ich erkenne auch, dass ich Gott nichts bringen kann, nichts bieten kann. Und dass ich mit dieser Schwierigkeit, mit dieser teilweise Machtlosigkeit zu ihm hinkommen kann. Dann geht es weiter. Glücklich die Demütigen. Die Demütigen wissen genau, dass sie nicht Gott sind, dass sie es teilweise nicht packen können, dass sie Hilfe brauchen. Aber sie wissen auch, dass unter der Herrschaft Christi, wenn sie ihm ihr Leben überlassen, große Kraft wirkt. Denn Demut bedeutet dann nicht Schwäche. Es bedeutet, in Gottes Fürsorge geborgen sein. Denn Gott hat mein Leben im Griff. Es geht also wirklich nicht um ein Programm oder ein Konzept, sondern es geht darum, dass wir die Verheißung Jesu ernst nehmen und an uns ranlassen. Ein zweiter Punkt. Oh. Mach mal die Folie. Ich lege das Ding auch weg. Ich mache nichts mehr. Ein zweiter Punkt. Die Themen fordern auf, die eigene Verantwortung für Probleme in meinem Leben wahrzunehmen, einzugestehen und auch eine geistliche Lebensübergabe an Jesus Christus zu vollziehen. Menschen lieben das Spiel so mit der Anklage. Der andere ist schuld. Ich bin das Opfer. Und by the way, ich habe eh nichts damit zu tun. Das ist das menschliche Spiel. Das ging bei Adam schon los. Als Gott ihn gefragt hat, du, warum hast du jetzt von der verbotenen Frucht gegessen? Die Frau da, die du mir gegeben hast. Er war aus dem Schneider, er hat zwei Schuldige gehabt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist das Spiel mit der gegenseitigen Anklage und das muss durchbrochen werden. Ich muss zu der Verantwortung für meine Probleme stehen und das auch Gott gegenüber so zum Ausdruck bringen. Und ich brauche auch immer wieder eine Lebensübergabe, erneut, wo ich sage, Jesus, ich möchte es neu festmachen. Oder ich möchte es zum ersten Mal festmachen, dass du die Kontrolle in meinem Leben hast. Ob ich das nun Befehlsgewalt in meinem Leben nenne oder ob ich sage Weisungsbefugnis. Manche sind vielleicht sanfter für den einen, klarer für den anderen. Egal wie wir es nennen, es geht darum, dass ich die ganze Kontrolle und mein ganzes Wollen Jesus unterordne. Darum geht das da auch in dem Kurs. Und ein dritter, letzter Punkt, Wachstum und Genesung geschehen in der Gruppe. Das ist was ganz Fantastisches, was eigentlich durch so eine Zeit gefördert wird. Gott hat uns so geschaffen, dass wir füreinander ausgelegt sind. Manche haben das immer noch nicht verstanden und sind Einzelgänger. Aber es stimmt wirklich, Gott hat uns schon zu seinem Gegenüber geschaffen. Aber er hat uns auch in der Gemeinde zur Ergänzung immer geschaffen. Und es wimmelt in der Bibel von dem Ausdruck einander. Betet füreinander, teilt miteinander, ermutigt einander, ermahnt einander, gehört auch dazu. Und so geht es weiter. Es ist immer auf dieses gegenseitige Ergänzen. Und genau das geschieht und wird gelebt in dieser Themenreihe. Lasst es uns ernst nehmen. Und wenn wir dann wirklich miteinander ins Gespräch kommen, werden wir schnell feststellen, es geht nicht darum, dass wir über die Stärken der anderen sprechen, sondern wo lernt man am schnellsten und am besten? Eigentlich aus den Schwächen der anderen. Und dass man da ehrlich ist. Aber aus den Schwächen lernen insofern, dass man weiß, wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen? Wie hast du da wieder rausgefunden? Und wie gehst du heute damit um? Das sind dann die Sachen, die wirklich helfen. Und es wäre toll und schön, wenn das wirklich so gelebt wird. Paulus hat geschrieben an die Korinther, 2. Korinther 1, Vers 4, auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt es mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich getröstet und ermutigt hat. Gott führt mich, Gott führt dich durch Probleme und Schwierigkeiten hindurch und tröstet dich. Und dann gibt er dir den Auftrag, dass das, was du erfahren hast an Trost, dass du das weitergibst. Gott verschwendet nie eine Verletzung, verschwendet nie eine Schwierigkeit, keine einzige, die dir zu schaffen gemacht hat, durch die du hindurchgegangen bist, auch wenn es schmerzhaft war und die du bewältigt hast. Keine dieser Schwierigkeiten wird Gott verschwenden, er wird sie gebrauchen in deinem Leben. Die stärksten Impulse werden also von den Kleingruppen ausgehen. Und deswegen nehmt das bitte ernst. Jeder, der noch keine Kleingruppe hat, überlegt euch, ob ihr euch nicht einer Kleingruppe anschließen wollt. Und kommt ins Gespräch über diese Sachen, die so hautnah im eigenen Leben sind, aber auch so dringend unter die Kontrolle Jesu Christi gebracht werden müssen. Endlich leben. Befreites Leben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Cover euch da schon mal angeschaut habt mit dem zweifarbigen Mein Weg. Der ist eingebettet in dem gemeinsamen Weg, den wir gehen wollen, gemeinsam unterwegs. Und das wünsche ich mir für die 2 Monate, die vor uns liegen. Ich möchte euch Mut machen. Erwartet von Gott, dass er wirkt. Ich fand die Losung von heute richtig toll, aus dem Alten Testament. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Jesaja. Jesaja hat herrliche Zusprüche. Aber den finde ich toll. Ich finde es prima, wenn wir erkennen, wir sind wirklich dürres Land. Wir sind durstig und wir brauchen seine Hilfe. Das können wir ihm bringen als Bitte. Und die Erwartung haben, dass er wirklich dazu steht und Wasser ausgießt in unsere Dürre. Amen.